Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zu einem neuen literarischen Special. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Erstens, wir sollten überlegen, ob wir das literarische Special in Bücher umbenennen. Bücher geht einfach etwas lockerer von der Zunge. Ich glaube, das ist besser. Außerdem klingt es dann nicht mehr ganz so hochtrabend.
Ich finde aber literarisches Special sehr schön und Bücher hat doch jeder.
Wir können es ja von den Hörern abhängig machen, was ihnen besser gefällt.
Wir können es auch Folianten nennen.
Wir bewegen uns in Territorien, die wir nicht weiter auskundschaften sollten. Okay, heute wollen wir uns mit Conan beschäftigen. Aber bevor wir das machen, schauen wir natürlich erstmal auf den Nachttisch. Was liegt denn bei dir da gerade?
Das möchte ich nicht weiter ausörtern, aber wenn man da ein Buch liegen würde, liegt da zurzeit mal wieder ein, passend zum Thema heute, weil wir sind ja bei Conan, einer der Erben Conans, nämlich Brack der Barbar, der zweite Band, Die Tochter der Hölle von John Jacobs. Davor habe ich gelesen den ersten Witcher-Band, auf jeden Fall die Hexerband, heißt es ja im Deutschen, der Hexer.
Ja, von Sapkowski.
Der letzte Wunsch und die erste Kurzgeschichte aus dem zweiten, das Schwert der Vorsehung heißt es, glaube ich. Weil der Daniel mich dazu genötigt hat, die Story mit dem Drachen zu lesen.
Ja, nein, aber genötigt
hat er mich natürlich nicht, aber...
Aber war doch gut, dass ich dich genötigt habe.
Das war eine sehr schöne Geschichte. Aber momentan bin ich wieder im barbarischen Gefilden unterwegs und ich möchte mal vorweg sagen, diese Idee zu diesem Podcast kam diesmal von Daniel und nicht von mir.
Ja, das stimmt. Wir spielen nämlich gerade Conan, das Rollenspiel, da war mein Interesse dann doch geweckt. Und es ist ein sehr interessantes Thema, wie ich festgestellt habe.
Ja, durchaus. Und wie gesagt, du bist ja bei mir, da hast du ja offene Türen eingerannt mit diesem
Thema.
Ja,
das ist richtig. Ja, dann erzähl ich doch nochmal kurz, was ich in der letzten Zeit gelesen habe. Es war nicht so viel. Ich lese im Moment Conan-Kurzgeschichten. Das heißt also, das werden wir gleich im Podcast erwähnen. Aber ich habe davor von Charles Bukowski, Der Mann mit der Ledertasche, gelesen. Das wurde mir empfohlen. Und es beschreibt die Zeit von Charles Bukowski, als er beim Postamt zuständig war. Und es ist unglaublich, was da so passiert. Beispielsweise hat er für seine Schicht immer die schlechtesten Autos bekommen und ist dann mit seiner Karre in einem sintflutartigen Regen stecken geblieben. Und die Welt des Postwesens ist sehr merkwürdig, denn es gibt eigentlich nur zwei Arten von Leuten. Leute, die im Laufe des Dienstes unglaublich fett werden oder Leute, die im Laufe des Dienstes unglaublich abmagern und sozusagen im Dienst verkümmern. Es ist sehr interessant. Also ich habe noch nie was von Charles Bukowski gelesen. Ganz großartig. Ich war sehr begeistert.
Klingt sehr interessant. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Also wenn ich ein
ist nicht schlecht.
Buch über mein Arbeitsleben schreibe, dann kann ich, glaube ich, auch schreiben, was ich alles für Scheiße bekommen habe.
Das ist es nämlich. Und das Tolle ist, dass das Buch endet mit dem Satz, ich könnte leicht über diese Arbeit ein Buch schreiben. Und das tat ich dann auch. Und ganz toll. Also lohnt sich. So, da wir aber viel zu erzählen haben über Conan, würde ich sagen, gehen wir direkt über zu unserem Hauptthema. Und bevor wir mit der Literatur beginnen, wollen wir uns erstmal ein bisschen über das Phänomen Conan unterhalten. Wenn jemand den Titel des Podcasts gelesen hat oder die ersten Worte dieses Podcasts gehört hat und weiß, dass es um Conan geht, dann gibt es nur ein Bild, was man sofort vor Augen hat. Und das ist Arnold Schwarzenegger.
Ja, ich widerspreche dir da jetzt nicht. Mein erster Kontakt mit Conan war auch der Film Conan der Barbar mit Arnold Schwarzenegger. Der war halt damals halt also zu meiner Zeit in den 80ern. Ich bin ja noch mit anderen Barbaren groß geworden. So welche, die ein Zauberschwert in die Höhe gereckt haben. Ja, und dann halt Conan. Und das war halt einfach wow. Da gibt's übrigens eine schöne Anekdote wieder zu Conan und He-Man. Mattel hatte damals die Rechte am Spielzeug für den Conan der Barbar Film erworben. Sie haben nur die Namen bekommen, halt Conan und den Gegenspieler Tulsa Doom. Und daraufhin haben sie dann Prototypen der Figuren angefertigt. Und dann hat Mattel dann irgendwann rausgekommen, ach, der Film ist gar nichts für Kinder. Oh scheiße, jetzt haben wir hier die Figuren, was machen wir denn jetzt? Deswegen. Und dann nochmal die Sache zu dem Conan-Film. Tulsa Doom ist eigentlich, deswegen ist dann Skeletor nachher auch ein Totenschädel geworden, ist eigentlich ein Gegenspieler von König Kall, der ja 1000 Jahre vor Conan spielt, auch ein Charakter von Howard. Und dieser gute Tulsa Doom läuft mit einem Skelettgesicht herum.
Okay. Ich glaube, dass jeder, der so ein bisschen was von der Materie kennt, weiß, dass der Schwarzenegger-Film, sagen wir mal, in Anlehnung an die Geschichten entstanden ist.
Ja, also man könnte schreiben, inspiriert von den Howard-Geschichten, weil also bis auf die Namen hat er nicht ganz so viel mit dem Howard Conan gemein.
Also ist richtig, aber dennoch ist es eben, und ich bin mir sicher, dass 99% aller Leute, die Conan hören, sofort das Gesicht von Arnold Schwarzenegger im Kopf haben.
Ja, also ich glaube, dass von dem guten Jason Momoa, der auch den Khal Drogo der auch den Khal Drogo in Game of Thrones gespielt hat, hat man da eher, glaube ich, selten vor Augen.
Ja, das stimmt, aber der Film war auch nicht weiter erwähnenswert. Genauso wie Conan der Zerstörer nicht weiter erwähnenswert ist.
Conan der Zerstörer hat halt eine Sache, da haben sie sich mehr auf die damaligen Comics gestürzt. Zu der Zeit waren ja die Comics von Conan bei Marvel sehr stark präsent und haben sich extrem gut verkauft und Ray Thomas, der ja halt ganz viele der Conan-Geschichten damals geschrieben hat, hat halt auch mit am Drehbuch für den zweiten Teil mitgearbeitet. Wer sich mal die Urfassung dieses Films angucken möchte, also wie es ursprünglich geplant war, dem empfehle ich das Comic Conan und der gehörnte Gott. Da ist es nämlich die Urfassung, wie es eigentlich hätte sein sollen im Film. Und ursprünglich sollte im zweiten Teil auch Conan nicht gegen einen gehörnten Gott kämpfen, der aussieht wie ein Fischmonster, sondern gegen eine große Riesenspinne. Aber da zu der Zeit auch Krull ins Kino kam, wo man ja diese Riesenspinne, gläserne Riesenspinne hat, haben gesagt, nee, dann lassen wir das lieber, sonst schließt man dann nachher noch irgendwelche Parallelen zueinander.
Okay, dann lieber einen schlechten Fischmenschenanzug und ist dann besser für alle, ja.
Sieht ich, auch Cthulhuider aus.
Ja, bestimmt. Es ist unaussprechlich. Nun gut, ich glaube, was interessant ist, ist dann einfach, wenn man den Weg von der filmischen Adaption in Richtung Howards Geschichten dann macht. Also Robert E. Howard war der Autor von Conan. Der gehörte mit Clark Ashton Smith und H.P. Lovecraft zu den großen drei der Weird Tales, also dem Pulp-Magazin, wo die Geschichten dann erschienen. Das Interessante ist, also ich bin ja dann jemand, der sich dann sehr gerne auch Kurzgeschichten durchliest und ich mag einfach auch das dieses Medium Kurzgeschichte. Und es ist eben sehr interessant, dass die Geschichten von Howard auch heute noch sehr gut zu lesen sind. Er hat einen minimalistischen Stil. Also der ist wirklich sehr ökonomisch in seiner Wortwahl. Und da bedeutet wirklich jeder Satz in der Geschichte irgendwie was, habe ich den Eindruck.
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Es ist Howard bringt es halt kurz und knapp auf den Punkt. Oder mal salopp gesagt, ganz schnell die Faust aufs Auge. Ich finde bei Howard, er hat eine sehr lebendige Art zu schreiben. Also man ist schnell mit dabei. Er macht natürlich in seinen Geschichten sehr oft den Vergleich mit, er schleicht wie ein Panther, er ist stark wie ein Bär. Also man hat dann sehr schnell die Assoziation zu irgendwelchen tierischen Elementen, die es ja einem dann auch relativ einfach machen, sich das dann vorzustellen. Das hat aber auch in all seinen Geschichten durchgezogen. Also ich glaube, es gibt wenige Geschichten von Howard, wo niemand nicht wie ein Panther schleicht.
Ja, das stimmt. Das, wenn man die Sachen am Stück liest, das ist so ein bisschen wie bei Lovecraft, wenn man da auch sehr viele Lovecraft-Geschichten am Stück liest, kommt man sehr schnell darauf, wie die Sachen eben konstruiert sind und welche Redewendungen der Autor sehr mochte. Und ja, das raubtierhafte Schleichen oder das Pantherhafte an Conan ist dann doch sehr überpräsent, wenn man 5-6 Geschichten liest.
Und das Lustige ist ja, dass Conans Erstauftritt nicht bei Conan war, sondern in Howards Horrorgeschichte, die man ja diesem Lovecraft-Zyklus sozusagen zuordnet.
Eine Mythosgeschichte, wo ein Detektiv ein Höhlensystem untersucht, meine ich.
Ja,
Und
also
es war
nein, er
Volk
möchte es
der
nicht.
Finsternis, hieß die Geschichte.
Genau, er möchte es nicht untersuchen. Er möchte seinem Widersacher auflauern und die Liebe der Frau gewinnen, um die beide buhlen.
Und dann hat er einen Flashback.
Er fällt ja dann in die Piktenzeit zurück. Conan ist da ja noch ein, oder vielmehr nicht Pikte, sondern er kommt ja von den irischen Indien, er ist ein Gäle. Und er betet aber da auch schon zu Krom.
So lernen wir also Conan kennen, also in einer gar keinen Sword and Sorcery-Geschichte, sondern in einer Horrorgeschichte. Im Laufe der Zeit hat sich dann eben Conan zu einem eigenen Charakter entwickelt. Es kamen immer mehr Geschichten von Howard. Und heutzutage, beziehungsweise nach Howards Tod, er ist ja mit 30 Jahren gestorben, er hat Selbstmord begangen, haben andere Leute das Erbe von Howard angetreten. Und es ist so ein bisschen wie bei Lovecraft. Lovecrafts Erbe war dann eben von August Derles inspiriert. Er hat ebenfalls Geschichten dann im Lovecraft-Mythos geschrieben. Und bei Howard war es dann eben De Camp, der das literarische Erbe angetreten ist.
Ja, wobei, und Lynn Carter, die haben das.
Und Lynn Carter,
richtig. Diese beiden haben das fortgeführt, Geschichten ergänzt. De Camp hat zum Beispiel die Geschichte Stunde des Drachen, also Horror of the Dragon, oder im Deutschen ganz früh als Conan der Eroberer oder Conan der Usurpator umgeschrieben und zusammengefasst, weil das war halt damals mit einer der längsten Conan-Geschichten, oder ist mit die längste Conan-Geschichte. Man muss halt nur lassen, die ist halt episodenweise oder etappenweise in diesen Weird Tales Magazinen erschienen. Und man liest es halt wirklich eher so, man hat in den einzelnen Episoden halt immer einen Anfang, einen Mittelweg und dann so eine Steigerung in der Mitte und dann halt diesen Höhepunkt am Ende. Weil Conan dann sozusagen von Queste zu Queste reist, bis er dann nicht im Finale dem Schurken gegenübersteht. Und De Camp hat das dann dementsprechend ein bisschen geglättet, ein bisschen abgeändert. Muss man sehen, ob man das mag. Ich habe die Sachen auch alle gelesen. Es gibt ein paar nette Ergänzungen, wie ich finde. Aber wenn man wirklich mal Conan in Reinkultur lesen will, sollte man wirklich nur die Howard-Geschichten lesen. Damit macht man eigentlich nichts verkehrt. Die sind wirklich kräftig geschrieben, nimmt einen gleich von den ersten Zeilen an mit. Das schafft er eigentlich recht gut, einen zu packen und dann ins Abenteuer zu ziehen sozusagen. Und wie gesagt, mit den Sachen, De Camp und Lynn Carter, die haben es versucht, da hinzukommen, wie Howard halt auch geschrieben hat, das relativ kurz zu fassen, sind aber meines Erachtens bei vielen Geschichten eher dran gescheitert, dass sie sich dann sehr in Umschreibungen verloren haben.
Also die Schwierigkeit bei den literarischen Erben dann, das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Also da gibt's ähnlich wie bei Lovecraft und Derles, gibt's da so ein paar Probleme, wie Derles auch seine eigenen Ideen in den Cthulhu-Mythos einbrachte, haben dann auch De Camp und Lynn Carter ihre eigenen Ideen in den Mythos eingebracht von Conan und das hat bis heute Auswirkungen und es ist eben etwas schwierig. Das könnte man nochmal, wenn man es genau recherchiert, vielleicht in einer eigenen Episode machen, aber da müsste ich mich auch erstmal einarbeiten.
Bei Lovecraft bist du wesentlich mehr drin als ich. Bei Conan haben ja zig Autoren mitgeschrieben. Wagner, Steve Perry, hier der gute Mudworks und wie sie alle heißen. Das ist ja dann eine Riesenfülle an Autoren geworden, die da mitgeschrieben haben. Paul Anderson zum Beispiel. Und da ist halt auch dann, wenn man das als Conan-Zyklus sieht, auch von schwankender Qualität. Da ist wirklich dabei, wo man sagt, so ja, das trifft Howards Geist ganz gut, das passt zu Conan, das ist glaubwürdig. Und andere Geschichten, die sind dann so, boah, das ist jetzt unter aller Kanone und was hat das hier bitte schon mit Conan zu tun?
Es ist so ähnlich wie der Cthulhu-Mythos, also sehr viele Nachahmer, ein paar gute Geschichten, der Großteil mittelmäßig und da gibt es auch nochmal einen ganz großen Teil, der am liebsten vergessen wird. Also da kann man die Bücher sehr schnell zur Seite legen. Okay, aber wollen wir uns doch einfach mal den Geschichten von Robert E. Howard widmen. Und wir haben drei Geschichten ausgewählt, nämlich das Zeichen des Phönix, der Elefantenturm und die Königin der Schwarzen Küste. Wie auch in unseren anderen Buchvorstellungen machen wir das Ganze so, dass wir erst ein bisschen was über die Geschichten erzählen, ganz allgemein. Zu den richtigen Inhalten, also wir nehmen das Ende vorweg und wie uns die Sachen so gefallen haben, kommen wir dann in dem letzten Teil des Podcasts, sodass derjenige, der die Geschichte noch lesen möchte, und das lohnt sich auf jeden Fall, der kann die Geschichten erst lesen und dann den Rest unseres Podcasts hören. Beginnen wir doch einfach mit dem Zeichen des Phönix. Es ist die allererste Conan-Geschichte, die erschienen ist, die wirklich dann auch im Conan-Universum spielt, also kein Flashback ist oder sowas. Die Geschichte handelt davon, dass Conan bereits König ist. was mich sehr überraschte. Also ich dachte, es geht los, wie er sich hocharbeitet zum König. Aber nein, er ist bereits König von Aquilonien und er hat ein Problem. Denn eine Gruppe von Adligen rebelliert gegen den neuen König. Der alte König von Aquilonien war schrecklich, aber der war eben kein Barbar. Und nun rebellieren die Adligen. Und es gibt eine Gruppe von Verschwörern, angeführt von Ascalante, der den König gerne umbringen möchte. Sie spinnen ein interessantes Intrigennetz, sorgen dafür, dass Conans Wachen an diesem Abend weg sind und wollen den König dann auflauern. Sie heuern extra noch ein paar Leute an, also es sind 20 Mann, die dann gegen den König vorgehen wollen. Und es kommt dann aber zu einigen Problemen, denn unter den Verschwörern gibt es einen Sklaven aus Stygien, der ja, zu ungewöhnlicher Macht dann kommt. Und das ist Tos Amon.
Ja, der Erzfeind von Conan schlechthin. Also er wird immer als der Erzfeind von Conan beschrieben, taucht aber eigentlich mehr oder weniger nur in dieser Geschichte großartig auf.
Wie wird Conan denn in der Geschichte vorgestellt? Das fand ich das Bemerkenswerteste daran. Wir kennen ja alle, wie gesagt, der Schwarzenegger ist uns im Kopf. Conan, muskelbepackt, der Barbar, der mit seinem Schwert, seiner Axt eben seine Feinde erschlägt. Und wie wird er hier in dieser Geschichte vorgestellt?
Ja, also Conan sitzt hier an seinem Schreibtisch oder seinem Tisch in seinem königlichen Gemächern und zeichnet eine Karte von den Ländern, die er bereist hat oder die er kennt, um halt abzustecken, wie groß denn jetzt Aquilonien ist, wo er schon alle war. Und wo er denn noch hinreisen könnte, wenn er denn mal Zeit als König hätte.
Da sehen wir dann eben auch schon, dass die Vorstellung von dem Barbaren dann eben dann doch etwas hinkt, wie wir ihn in Conan der Barbar, den Film, also sehen. Also er ist kein Dummkopf in dem Sinne. Er ist also nicht nur der Krieger. Er spricht mehrere Sprachen, wobei ich glaube, das liegt einfach daran, dass Howard sich nicht damit herumschlagen wollte, dass in jedem Land eine andere Sprache gesprochen wird. Aber hier, er zeichnet eine Karte. Er schlägt also keinem Mann den Kopf ab, sondern er malt eine Karte, weil er der Überzeugung ist, dass die anderen Karten alle schlecht sind, die hier in diesem Königreich existieren.
Ja, er ist halt viel rumgekommen und natürlich dadurch, dass er halt dann da auch viele Sprachen spricht, er hat dann halt auch viel gelernt, dadurch, dass er viel rumgereist ist. Und das ist halt dann so, wenn man ja in ein Land reist und längere Zeit dort ist, dann lernt man halt auch irgendwann mal die Sprache auch zu sprechen.
Ja, stimmt. Dann haben wir die Verschwörer. Eine ganz illustre Gruppe von Intrigenspinnern, die wir da haben. Unter anderem ein Poet, der dabei ist.
Ja, der gute Rinaldo, der ja natürlich versucht, mit seinen Versen und ähnlichem natürlich Conan schlecht zu machen. Der Volksaufwiegler sozusagen, genau. Dann haben wir den Ascalante, der vorher eine hohe Position beim Militär einhatte, jetzt sozusagen als mehr oder weniger Räuberhauptmann fungiert. Dann haben wir noch den adligen Dion, dem sich ja dann Ascalante trifft zum Beraten. Und Tos Amon ist der Diener von Ascalante. Und dieser Dion, da greifen wir schon mal ein bisschen vor jetzt in den Spoiler-Teil, hat sich auf einem Markt einen Ring gekauft. Magischen Ring. Dieser Ring kommt halt diesem Tos Amon sehr bekannt vor und naja, sehr lange haben wir nicht was von dem Dion.
Die Geschichte nimmt eine tragische Wendung
genau.
Dion, könnte man sagen, ja.
Genau, und jetzt, diese Verschwörer tun sich natürlich zusammen und wollen Conan aus dem Amt jagen. Nur, ja.
Das ist sehr freundlich ausgedrückt.
Ja, wir haben vielleicht auch jüngere Zuhörer. Ha, ha, ha. Naja, auf jeden Fall wollen sie genau Conan seines Amtes entheben und wollen ihn natürlich umbringen.
Das Ganze hat da natürlich nochmal eine Wendung, als Conan eine Vision hat in seinen Träumen und er einen Mann namens Epimetrios trifft, was dann nochmal wichtig ist für das Ende. Ja, es kommt nicht zu einem Attentat, während Conan schläft, sondern Conan erwartet seine Meuchler. Das Interessante an der Geschichte ist, wie gesagt, es startet damit, dass Conan König ist und das liegt vielleicht daran, dass das nicht ursprünglich eine Conan-Geschichte war.
Das ist richtig, weil ursprünglich war es eine Geschichte für King Kal oder König Kal, der ja 1000 Jahre, wie schon vorhin gesagt, vor Conan spielte. Von Kal hatte Howard vor Conan geschrieben, aber von Kal sind nicht sehr viele Geschichten veröffentlicht worden. Die Kyle-Geschichten sind später von Glenn Lord veröffentlicht worden. Das war der Nachlassverwalter von Howard. Bei der ursprünglichen Geschichte hier von Kyle, die heißt im Original By This X I Rule, ist schon ein geiler Titel. Im Deutschen ist die zu finden in Herr von Valusien. Das ist Terra Fantasy Band 29. Da heißt sie auch Herr von Valusien. Oder dann später in dem Bastei-Band Kyle von Atlantis. Da heißt sie dann Diese Axt ist mein Zepter.
Das ist also die erste Geschichte, wo wir König Conan sehen. Und die anderen Geschichten von Howard spielen dann meistens vor seiner Zeit, als er König war. Also da sehen wir dann tatsächlich seinen Werdegang zum König. Als nächstes haben wir uns die Geschichte der Elefantenturm ausgewählt. Wahrscheinlich eine der bekanntesten Conan-Geschichten und wahrscheinlich sogar eine der besten. Und hier sehen wir eben Conan als Dieb. Und zwar als sehr naiven Dieb, könnte man sagen. Er hört nämlich eine Geschichte von dem sagenhaften Elefantenturm, der meilenweit in den Himmel hinaufragt und auf dessen Spitze sich ein gewaltiger Edelstein befinden soll. Und er hat eigentlich einen spontanen Einfall, einfach mal diesen Turm hochzuklettern, um zu sehen, ob er diesen Edelstein bekommen kann. Er schleicht sich dann an diesen Turm heran, weiß, dass dort Wächter sich befinden, findet einen Mann, der hier ebenfalls einbricht, nämlich Taurus, einen König der Diebe, könnte man sagen, der aber gar nicht so ausschaut, denn er ist etwas dicklicher. Aber dennoch ist er genauso pantherhaft wie Conan, wenn es darum geht, Einbrüche zu vollziehen.
Ja, mein Gott, es gibt auch dicke Panther und er ist nicht umsonst der König der Diebe geworden, weil, ne, wenn man reich wird, darf man sich auch eine Wohlstandsplauze leisten.
Jedenfalls versuchen die, in diesen Turm einzudringen und erleben dort einige ungewöhnliche Überraschungen. Und ich glaube, hier sieht man sehr deutlich, dass ja viele Rollenspiele sich auf diese Geschichte beziehen. Denn wir haben ja fast so eine Art Dungeon, den die beiden durchkämmen, um dann anschließend diesen kostbaren Edelstein zu bergen. Aber wie die Geschichte ausgeht, erzählen wir erst im zweiten Teil des Podcastes. Schauen wir uns doch das Ganze mal etwas an. Wir haben jetzt hier einen jungen Conan, der so ganz anders ist als der König von gerade.
Ja, du hast halt hier noch den jungen, naiven Conan, der halt noch in Anführungsstrichen blauäugig durch die Welt geht. Er hört halt diese Geschichten halt und denkt sich so, oh ja, das kriege ich hin. Weil er halt so sehr von sich überzeugt ist nach dem Motto, pff, das kann ich. Und er wird ja dann halt in dieser Kneipe sogar noch ausgelacht nach dem Motto, du und das Herz des Elefanten, so nennt sich das Juwel, stehlen, haha, das wirst du niemals schaffen. Eher wirst du in den Gärten von den Löwen gefressen. Ja, aber Conan lässt sich davon nicht abschrecken, macht sich dann halt auf zum Elefantenturm, wo er dann besagten Taurus trifft. Und da fand ich halt auch, was Howard sehr gut gemacht hat, du hast halt hier ein... Die Stadt dient eigentlich nur als Kulisse, also die Kultur wird nicht großartig beschrieben, was er ja in seinen anderen Geschichten immer gerne gemacht hat, dass er die Kultur und Art der Leute, auf die Conan gerade trifft, besonders ausgearbeitet hat und dass man halt näher einen Vergleich dann zur irdischen Kultur gut ziehen konnte. Hier ist jetzt so, ist es halt ein nettes Beiwerk und es wird sich halt mehr auf die Sachen im Turm konzentriert. Er bricht ja dann, wie gesagt, mit Taurus in den Turm ein und Taurus macht ihn natürlich erstmal darauf aufmerksam, wie er denn ohne Seil in den Turm kommen möchte. Wo ich das erste Mal gelesen habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen. Also es ist schon so, man hat dann diesen meterhohen Turm und denkt sich so, er wird ja als sehr aalglatter Turm ja auch beschrieben.
Ja, aber die Cimmerier sind ja dafür bekannt, dass sie gut klettern können.
Ja, aber nicht an spiegelglatten Wänden. Also tut mir leid, er ist nicht Spider-Man.
Das stimmt wohl, ja. Wobei man dann natürlich sagen muss, Taurus, der König der Diebe, kann dann seinen Enterhaken 200 Meter weit nach oben werfen, um dann sozusagen Halt zu finden damit. Ist auch etwas ungewöhnlich.
Ist dieser Turm wirklich 200 Meter hoch?
Ich glaube, er war verdammt hoch, ja.
Ja, verdammt hoch. Tut mir leid, für mich sind auch 30 Meter verdammt hoch.
Ja, aber der war höher als 30 Meter. Der war verdammt hoch.
Die Szene mit dem Einbruch jetzt in den Turm hat man sich zum Beispiel dann auch wieder, kann man gut die Brücke schlagen, zum Conan-Film.
Richtig, richtig.
Er trifft ja dann mit seinem Kumpel Subutai, will er ja in den Schlangenturm einbringen.
Dieb und Bogenschütze.
Genau, Dieb und Bogenschütze, genau. trifft er ja auf Valeria, die auch
das stimmt, darum, ja.
Und nach dem Motto, wie wollt ihr denn in den Turm kommen? Ohne Seil.
Richtig. Taurus ist ohnehin eine sehr schöne Figur. Also mit wenigen Sätzen entsteht da ein sehr schönes Bild, was einem dann auch in Erinnerung bleibt. Und ja, umso interessanter das, was weiter in der Geschichte passiert, was wir natürlich dann erst im nächsten Teil erzählen können.
Also für alle, die
nichtsdestotrotz
noch lesen
die
wollen,
Geschichte,
es kommt eine überraschende Wendung.
Richtig, die Geschichte endet nämlich mit einer sehr interessanten Wendung, die auch den Cthulhu-Mythos reinbringt, könnte man sagen.
Auch hier dann auch zeigt, wie sich Conan im Laufe der Geschichten auch immer wandeln kann. Also merkt also den auch hier dann den Reifeakt von Conan. Das kriegt man sehr gut vor Augen geführt.
Gut, kommen wir zur nächsten Geschichte und damit auch zur letzten. Königin der Schwarzen Küste. Das war auch die letzte Geschichte, die ich vor diesem Podcast gelesen habe. Und ist mir daher noch gut in Erinnerung. Hier erleben wir Conan nämlich als Pirat. Das Ganze beginnt damit, dass er auf der Flucht ist vor einigen Wächtern aus der Stadt. Denn Conan hat sich vor Gericht nicht gerade gut gegeben, als er als Zeuge geladen war.
Ja, ist aber schön umschrieben.
Ja, und er flieht auf ein Schiff. Und dieses Schiff legt ab in Richtung Süden, um dort kostbare Waren zu handeln mit den Eingeborenen. Und auf dem Schiff hört er dann die Geschichte von Belit, der Königin der Schwarzen Küste, die ein Piratenschiff besitzt und Schrecken und Furcht verbreitet auf den Meeren im Süden. Conan ist gar nicht so abgestoßen von dieser Idee, denn er findet die Frau sehr interessant. Und es kommt dann eben auch zu einer Begegnung zwischen ihm und der Frau. Und nachdem er seine Kampfkünste bewiesen hat, ist Belit von ihm geradezu hingerissen. Und man könnte wohl sagen, dass es wohl die erste Liebe von Conan ist.
Ja, also ganz ehrlich, mit dem Auftreten, das Belit ja auch dahin legt. Sagen wir es mal so, Belit reagiert, glaube ich, allergisch auf jegliche Art von Kleidung.
Ja, das ist richtig. Es ist also schon sehr, ist schon eine Herrengeschichte, könnte man sagen, ja.
Ja, Altherrengeschichte, schon klar. Wir sitzen hier auch ja gerade im Rauchersalon, nicht wahr, Daniel?
Richtig. Nichtsdestotrotz, die Geschichte ist wirklich sehr gut. Wir haben eine verfluchte Stadt im Dschungel, wo eine Pyramide sich meilenweit in den Himmel wieder türmt, auf der schreckliche Blutopfer dargeboten werden, zu Ehren der namenlosen Alten. Es sind nicht die großen Alten, sondern sie sind hier namenlos, aber es dürften wahrscheinlich dieselben Kreaturen sein. Dann haben wir noch einen gewaltigen Schatz, der geborgen wird. Da sehen wir dann auch, dass Belit nicht ganz so freundlich ist und sich nicht so sehr um ihre anderen Besatzungsmitglieder kümmert, sondern lieber nur um Conan. Aber am Ende haben wir noch einen schrecklichen Kampf mit einem Dämon und rundherum eine sehr gelungene Geschichte.
Auf jeden Fall. Also ich kann sagen, es ist meine Lieblingsgeschichte von Conan. Die fand ich persönlich von allen mit am besten. Also Howard hat sehr gute Geschichten, also auch ein paar dabei, die ein bisschen schwächer sind. Aber durchweg die Original-Howard-Conan-Geschichten sind alle sehr lesenswert. Die hier hat mir halt besonders gut gefallen. Es liegt wahrscheinlich auch daran, weil es mit zu den ersten Conan-Geschichten gehörte, die ich überhaupt von ihm gelesen habe.
Was ich sehr interessant finde an der Geschichte ist, ganz ähnlich wie beim Elefantenturm, wir sehen hier viele Szenen beschrieben, die wir dann anschließend auch in dem Schwarzenegger-Film sehen. Wir sehen Conan, der eben gedankenversunken auf der Pyramide sitzt. Das sehen wir im Schwarzenegger-Film gleich zweimal. Wir haben diese theologische Diskussion, die mit zu meinen Lieblingsszenen aus dem Schwarzenegger-Film gehört, nämlich ob Krom der bessere Gott ist oder der Gott der Winde.
Ja, das ist eine sehr schöne Szene. Und wir haben noch eine, aber auf die gehen wir gleich im Spoiler-Teil mehr ein.
Richtig. Und das auch noch sehr, sehr interessant. Also offensichtlich kannte Oliver Stone, der das Drehbuch zu dem Schwarzenegger-Film geschrieben hat, kannte sich ganz gut aus mit den Howard-Geschichten und hat da so ein paar Sachen immer wieder unterbringen können. Ja, ich denke, dann können wir in den nächsten Teil übergehen. Ein kurzes Fazit für alle Leute, die jetzt sozusagen den Podcast ausmachen. Wenn ihr es noch schafft, den ersten Band dieser Conan-Dreier-Reihe aus dem Heine Verlag zu finden. Und den ersten Band findet man noch relativ leicht. Einfach nur, um auch mal zu sehen, wo Fantasy sozusagen gestartet hat. Das ist auch heute noch richtig gute Unterhaltung.
Oft kopiert, aber schlecht umgesetzt.
Wir haben hier wirklich interessante Abenteuergeschichten und es ist also wirklich faszinierend zu sehen, wie Howard mit wenigen Sätzen Atmosphäre aufbaut. Also das lohnt sich noch heute. Tragischerweise ist Band 2 und Band 3 dieser Heine-Ausgabe gesuchte Objekte. Ich habe selber Band 2 nicht, möchte den also jemand loswerden, kann er sich gerne melden. Ich kenne noch einen guten Freund, der ebenfalls nach einem Band sucht, das ist aber der dritte Band. Also wenn da den jemand loswerden möchte, kann er sich auch bei mir melden. Ich bin sicher, dass er sich freuen wird, ihn zu finden.
Und falls ihr irgendwas anderes loswerden wollt, wo Conan draufsteht, dann könnt ihr euch vertrauensvoll an mich wenden, weil ich sammle eigentlich so gut wie alles, wo Conan draufsteht. Aber ich habe einen kleinen Vorteil Daniel gegenüber. Ich habe die Bände 1 bis 3 schon. Aber wenn ihr irgendwelche anderen Sachen loswerden wollt, einfach mal ruhig anschreiben, mailen. Ja, ich nehme alles von Filmen, Hörspielen, Figuren, immer her damit.
Dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr die Geschichten gelesen habt, könnt ihr jetzt dranbleiben. Ansonsten wünschen wir viel Spaß beim Lesen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann schauen wir uns doch mal die Geschichten jetzt im Detail an. Was ich am Zeichen des Phönix besonders mochte, war die Geschichte mit dem magischen Ring. Tosamon ist ein Sklave, der war einst der größte Magier in ganz Stygien, also und hatte einen magischen Ring, der ihm seine unendliche Macht gab.
Ja, so ähnlich wie die Wunderlampe bei Aladdin mit Jafar. Als die Wunderlampe weg war, war nichts mehr mit Zauberkraft.
Dann war Ende.
Nein, also ich finde die Geschichte echt gut gemacht mit Tosamon. Du hast ihn ja ein bisschen so als graue Eminenz im Hintergrund. Wir als Leser erfahren ja von ihm und wissen, was halt passiert. Aber zum Beispiel Conan weiß ja nicht, dass dieser geflügelte Schrecken, gegen den er am Ende der Geschichte kämpft, von ihm geschickt wurde. Er hat ja dann auch gleich versucht, nach dem Motto, okay, dann nehme ich diese Kreatur, räche mich an Ascalante, meinem ehemaligen Herrn, der sowieso der totale Arsch war, wie er findet. Versucht natürlich dann auch gleich, die anderen auch mit auszurotten, um sich dann sozusagen, wenn es gut gelaufen wäre, gleich auf den aquilonischen Thron zu hieven. Weil dann hätte er natürlich gleich, wenn das geklappt hätte, dementsprechend gleich eine ganze Armee unter sich gehabt, mit der er hätte nach Stygien marschieren können, um sein altes Machtterritorium wieder in Anspruch zu nehmen.
Und das Einzige, was sozusagen Tosamon auffällt, ist, dass Conan eine Vision hatte von Epimetrius, einem Gelehrten, der seit 1500 Jahren tot ist, und der macht das Zeichen des Mithras auf sein Schwert, eben das Zeichen des Phönix, und damit kann er diesen geflügelten Dämon, der ein sehr affenartiges Aussehen hat, überhaupt besiegen. Das war eine sehr schöne Sache. Da kommen wahrscheinlich auch viele Dinge aus D&D her, würde ich jetzt mal so sagen. Was interessant ist, Gary Gygax schreibt in der ersten Auflage von D&D ausdrücklich Howard und Leiber da rein, aber der Herr der Ringe taucht da nicht bei auf. Ich fand das ganz interessant. Tolkien ist da also nicht drin.
Tolkien ist ja auch langweilig.
Ist eine andere Art von Fantasy.
Ja, ist eine andere. Bei mir halt, ich bin halt mit den Conan-Geschichten mehr oder weniger groß geworden, weil halt in den 80ern halt so Sachen wie He-Man aktuell waren, und dann habe ich als relativ kleiner Bub schon den Conan der Barbar gesehen. Ich weiß noch, wie ich mit großen Augen vor dem Fernseher gesessen habe und dachte mir so, boah, was ist denn das für ein He-Man-Typ, ey? Das ist ja viel besser als bei He-Man. Da ist ja mehr Blut und Gewalt drin.
Sehr schön, du hattest eine gute
Erziehung. Ja, deine gute Erziehung, ja. Nein, ich habe dann auch im Teenageralter dann mal gesehen, wo dann im Vorspann dann basierend auf den Geschichten von Robert E. Howard. Und ich so, hä? Damals gab es ja noch kein Internet. Da bin ich dann in die Stadt, in den Buchladen gelatscht, habe gesagt, hallo, ich suche Conan von Robert E. Howard. Und ich hatte da einen recht pfiffigen Verkäufer sitzen. Und meinte so, ja, gibt's nicht. Ich so, wie gibt's nicht? Da war das dann alles schon am Auslaufen gewesen. Es gab keine Conan-Romane mehr zu kaufen. Der hat mir dann einen Zettel vom Antiquariat gegeben. Und dann bin ich dann durch die halbe Stadt getigert in dieses Antiquariat rein, um mein allererstes Conan-Buch zu bekommen. Conan der Cimmerier. Damals halt noch in dieser kleinen Taschenbuchausgabe von Heine, also wirklich diese dünnen, kleinen, schwarzen Heftchen. Das war halt Howard und Lynn Carter oder De Camp, die halt diese Geschichten für ihn zu Ende geschrieben haben oder umgeschrieben haben. Aber das war mein erster Kontakt mit Conan in Büchern. Das hat mir so gut gefallen. Und seitdem habe ich dann angefangen, die Conan-Sachen zu sammeln und immer weiter versucht, die Conan-Romane zu bekommen.
Ja, ich muss ja sagen, ich war ja etwas älter, als ich Conan entdeckt habe. Es ist, glaube ich, 3 Monate her oder so. Die Bände lagen zwar immer hier rum. Den ersten habe ich gekauft im Laden. 2 und 3 habe ich mir gedacht, ach ja, kaufe ich ein bisschen später. Dann waren sie weg. Also ärgere ich mich jetzt. Den dritten konnte ich dann irgendwann mal sehr günstig erstehen. Der zweite blieb verschollen. Nichtsdestotrotz, es macht unheimlich viel Spaß, die Sachen zu lesen. Und ich bin gut dabei. Den ersten Band werde ich wohl bald durchhaben.
Was wäre nur aus dir geworden, wenn du sie früher entdeckt hättest? Vielleicht wärst du größer geworden und muskulöser.
Unwahrscheinlich.
Hat bei mir ja auch nicht funktioniert.
Gut, der Elefantenturm. Bisher die beste Geschichte, die ich gelesen habe. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass das Ende so nett ist. Also Conan klettert immer weiter nach oben. Taurus stirbt währenddessen, fand ich sehr schön. Hatte ich nicht mit gerechnet.
Ja, mit der Spinne hat keiner gerechnet, ne?
Das ist wahr. Das war eine schöne Sache. Und ganz oben kommt dann eben ein elefantenköpfiges Wesen.
Nee, unten. Sie steigen oben ein und gehen nach unten.
Echt?
Ja, hast du denn nicht aufgepasst? Sie kommen oben rein und gehen nach unten durch.
Mein Gott, du hast recht. Das stimmt. Das stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht.
Ja, klar habe ich recht. Das ist Conan. Habe ich immer recht. Edge. Ja.
Jedenfalls entdecken sie diese Kreatur. Also Conan entdeckt die Kreatur. Das Wesen sitzt auf einem Thron und ist gefesselt. Conan hat Mitleid mit der Kreatur. Und die Kreatur erzählt ihm dann die Geschichte, dass es zu einem Volk gehörte, das einst vor Jahrtausenden bereits die Erde bereist und von einem Planeten kommt, was sehr weit weg ist und sie mit ihren Flügeln durchs All geflogen sind. Und das Ganze erinnert unglaublich stark an die Migo, trotz des Elefantenkopfes. Und ich fand diese Idee dahinter eigentlich sehr schön, dass das schrecklichste Monster hier in diesem Turm gar nicht die Kreatur aus dem Weltraum ist, sondern es ist der Magier, der das Ding gefoltert hat, um alle Geheimnisse zu erfahren.
Wenn ihr die Gelegenheit habt, diese Conan-Sachen, also die drei Bände von Heine zu bekommen, die sind, ich habe es hier gerade nochmal aufgeschlagen, ihr könnt es leider nicht sehen, die sind ja mit Zeichnungen von Marc Schulz bereichert worden. In den ersten Auflagen war das ja nicht der Fall und ich muss ganz ehrlich sagen, der gute Mann hat es wirklich drauf, Howards Worte in Bilder zu fassen. Also diese Kreatur hier mit dem Elefantenkopf sieht einfach atemberaubend aus.
Ja, das stimmt.
Wo ich halt auch dann merkte, wo ich dann später mich dann auch anfing, mit dem Cthulhu-Zyklus auseinanderzusetzen, habe ich dann auch erstmal gemerkt, wie viel Howard und Lovecraft eigentlich miteinander korrespondiert haben und sich ausgetauscht haben. Und dann merkt man so diesen unterschiedlichen Einfluss. Ich glaube, dass aber der Einfluss, was den Horroranteil angeht, von Lovecraft größer war auf Howard als umgekehrt. Weil den schwertschwingenden großen Helden habe ich bei Lovecraft irgendwie immer noch vermisst.
Das gibt es ja auch da nicht. Also das würde ja dann auch da der Idee von Lovecraft widersprechen. Das Interessante bei Howard ist ja sozusagen der Grundgedanke, dass sämtliche Zivilisation vergänglich ist und von Barbaren vernichtet wird.
So gesehen ist Conan eigentlich der zivilisierte Wilde. Weil alle sagen immer, er ist der Barbar und ähnliches, aber im Gegensatz zur Zivilisation hat er einen Ehrenkodex, an den er sich hält. Ja, versucht da zwar seinen Weg zu gehen, aber nicht so wie mancher Herrscher mit Korruption oder ähnlichem, sondern halt auf die ehrliche, mehr oder weniger ehrliche Art.
Ja, werfen wir nochmal einen letzten Blick auf die Königin der Schwarzen Küste. Sehr lange Geschichte, die aber doch sehr interessant ist. Also, ich fand diese Charakterisierung von Belis eigentlich sehr spannend. Ich mit ihrer bleichen Haut, dem schwarzen Haar und den roten Lippen musste ich auch zwangsläufig an so ein vampirartiges Monster denken.
Also ich war automatisch bei Schneewittchen gelandet.
Ja, also wenn man die Neil Gaiman-Geschichte kennt, Schnee, Glas, Äpfel, dann kommt man auch dann sehr zügig auf den Untoten. Das ist schon ein sehr merkwürdiger Charakter. Und ich fand diese Zusammenarbeit zwischen Conan und Belis sehr spannend. Ich weiß nicht, ob das in irgendwelchen Pastiche-Romanen noch ausgeführt wird, wo er dann zusammen mit ihr auf Kaperfahrten geht. Das wird hier, glaube ich, in wenigen Sätzen wird das abgehandelt, dass sie weit rumkommen. Könnte es mir jedenfalls gut vorstellen.
Kann sein, festlegen will ich mich jetzt nicht. Auf jeden Fall im Comic ist es mehr beschrieben worden. Also in den Comics, da sind auch die Kaperfahrten mehr beschrieben worden, weil in einer Geschichte nimmt ein Gegner von Conan darauf Bezug, dass er ja mit Belit sein Dorf überfallen hat und seinen Bruder getötet hat. Ich meine sogar, das wäre in die scharlachrote Zitadelle gewesen, dass er nur. Bin ich mir jetzt nicht sicher, mit zu lang her vom Lesen, aber da wird es auf jeden Fall auch mehr ausgearbeitet. Ich fand aber die Geschichte an sich nicht schlecht, also das war halt das kurz ab, dass er mit ihr zusammen war, kurz abgehandelt und man kann wirklich sagen, es war seine erste, große, richtige Liebe. Also mit der er auch lange zusammen war und lange was gemacht hat. Ich fand aber der Aufbau der Geschichte, ne? er kommt ja auf dieses Schiff, vermöbelt erstmal sozusagen ihre Mannschaft.
Ja,
und
stimmt.
Dann steht sie ihm gegenüber. Ah ja, bist ja doch ein ganz schnuggeliges Kerlchen. Ich tanz mal für dich. So. Wie? Die tanzt jetzt. Okay. Es ist ja diese Beziehung, die sie beiden halt führen und dann, dass er halt dadurch, dass halt Conan mit dabei ist, dass Conan da schon ein bisschen in der Kriegskunst ja erfahren ist, bereichert er ja die Mannschaft auch noch und sie werden eigentlich effektiver.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das Interessante ist aber an der Geschichte, und damit würden wir dann den Kreis schließen und kommen dann auch langsam zum Ende des Podcastes. Es gibt noch eine Szene, auf die wir vorhin hingedeutet haben. Und zwar ist es ja so, dass Belit stirbt in der Geschichte, dass es aber ein Wiedersehen mit ihr gibt, als Conan nämlich gegen die schreckliche Kreatur kämpft, die sich in den Dschungeln herumtreibt.
Genau, also diese geflügelten Affen, Gorillas. Da musste ich immer an
den Zauberer von Ost denken.
Ja, ja.
Und die haben so ein kleines Fes auf, ja.
Ja, genau. Eine kleine rote Weste an. Und Mr. Burns macht den Käfig auf.
Ja, ja. Fliegt, meine Kleinen. Ja,
genau.
Ja.
Nein, das ist halt dann auch dann die Szene, wo ja Conans Bein irgendwie, glaube ich, unter dem Stein hängt und dieser Dämonenwesen sich über ihm aufbaut. Und dann taucht ja der Geist von Belit auf und schlägt die Kreatur zurück. Ja. Wie halt im Film, wo Valeria wieder auftaucht und Rexor zurückschlägt. Und dann halt mit strahlender Rüstung und dann steht und sich zu Conan umdreht. Willst du denn ewig leben? Ich habe das damals im Film als erstes gesehen und habe dann die Geschichte gelesen, habe mir so, das kennst du doch irgendwo her, wo ich dann den Film nochmal gesehen habe, also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon, also die Szene im Buch ist von Howard wirklich sehr gut beschrieben, also es ist wirklich, das finde ich noch gewaltiger als im Film.
Das ist auf jeden Fall sehr deutlich, dass der Schwarzenegger-Film sich, ja, also der echte Conan kommt da immer mal wieder durch in dem Schwarzenegger-Film, könnte man sagen. In gewissen Szenen.
Also in dem ersten auf jeden Fall. Du hast halt da wirklich viele Sachen, wo sie sich an den Howard-Geschichten orientiert haben, hast du im zweiten Film genauso. Im zweiten Film haben wir ja dieses Spiegelschloss. Da heißt ja der Zauberer auch noch Tossamon. Wobei Tossamon eigentlich viel besser zu James Earl Jones im ersten gepasst hätte. Weil der mehr der Bezug für mich mehr zu Stygien gegeben war mit dem Schlangenkult und diesem ägyptischen Aussehen. Okay, Tulsa Doom, also Tulsa Verderben, ist natürlich ein gewaltigerer Name für einen Bösewichten als Tossamon. Nee, und in dem Spiegelschloss hast du ja diesen Magier dann halt liegen, der mit dieser roten Kapuze rumläuft und sich in dieses Monster verwandelt. Was Bezug nimmt auf die Geschichte von Conan der Rote Priester, wo er halt da gegen diesen Menschenaffen in dem Priesterkostüm kämpft.
Ich sehe, da noch, muss er keine einiges zu entdecken.
Da muss er keine Spiegel kaputt machen. Der zweite Teil baut halt mehr auf den Comics auf, wobei der erste sich halt noch an den, an den Howard-Geschichten orientiert. Das Witzige ist, Red Sonja, die ist ja auch von Roy Thomas entworfen worden, basiert auch nur auf dem Charakter von Howard, aber die ist eigentlich nicht zu Conans Zeitalter. Da ist sie an den Comics reingesetzt worden und der Red Sonja-Film wird in der Türkei noch als Conan Teil 3 beworben. Weil da wird ja der Nebendarsteller Arnold Schwarzenegger vor der Hauptdarstellerin Brigitte Nielsen genannt.
Ein weiterer exzellenter Film. Ich denke, wir schließen den Podcast immer noch mit der Vorstellung, dass ja bald ein Arnold Schwarzenegger-Conan-Film erscheinen wird, wo er dann den König spielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt, wie das wird. Ich kann es mir jedenfalls gut vorstellen.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich hoffe auf Besserung im Gegensatz zu seinen letzten Filmen, Solo-Filmen, die er jetzt wieder gemacht hatte. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Filme mit dem Stallone, jetzt Expendables und Co., die er gemacht hat, die fand ich recht gut. Für alle anderen rate ich, boykottiert Plane Escape in der deutschen Fassung, weil da wird Arnold Schwarzenegger so schlecht synchronisiert, das habt ihr noch nicht gehört, das wollt ihr auch nicht hören.
Das ist hart. Wer hatte eine gute Synchronstimme?
Ja, von dem Herrn Danneberg, der auch Sylvester Stallone synchronisiert. Wenn man sich den Trailer anguckt von Plan Escape, werden beide noch von ihm gesprochen. Im Film sieht es dann anders aus. Also das
Problem gab es schon mal mit Public Enemy, wo Christian Bale und Johnny Depp in einem Film zu sehen waren.
Richtig.
Und David Nathan beide synchronisieren müsste eigentlich. Naja, gut. Okay, genug von den Filmen. Das war unsere Folge zum Thema Conan mit drei Geschichten, die Robert E. Howard geschrieben hat. Falls euch das gefällt, gebt doch einen kurzen Kommentar. Vielleicht tauchen wir dann nochmal weiter in die Welt ein von Conan. Ansonsten danken wir fürs Zuhören und hören uns dann beim nächsten Mal in unserem literarischen Special oder in unserer Bücher-Episode.
Wenn wir jetzt ganz viele fiktive Accounts erstellen und reinschreiben, macht mehr davon, damit wir ja weitermachen. In dem Sinne, auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.